Wie haben sich die Ministerien der Bundesrepublik Deutschland, auch die obersten Bundesbehörden, auseinandergesetzt mit ihrer NS-Vergangenheit? Wie sind sie umgegangen mit organisatorischen, mit personellen und inhaltlichen Belastungen oder Überbleibseln aus dieser Zeit? Das ist in den letzten rund 15, 20 Jahren schon für viele Ministerien und Behörden historisch untersucht worden. Heute wird jetzt in der Berliner Staatsbibliothek ein Buch vorgestellt, das diese Frage jetzt untersucht hat für eine wichtige Schaltstelle der Bundesrepublik, für das Kanzleramt, also die Bundesbehörde, die den Bundeskanzler oder im Fall von Angela Merkel die Bundeskanzlerin bei der Arbeit unterstützt. Das Kanzleramt, Bundesdeutsche Demokratie und NS-Vergangenheit, so heißt das Buch. Es ist entstanden im Auftrag des Instituts für Zeitgeschichte München in Berlin und des Leibniz-Zentrums für zeithistorische Forschung Potsdam. Auf fast 1000 Seiten haben sich zwei Historikerinnen und zwei Historiker mit der Geschichte des Kanzleramts und des Bundespresseamts befasst. Eine der Autorinnen ist die Historikerin Dr. Jutta Braun und mit ihr spreche ich in SWR Kultur am Morgen. Frau Braun, grüße Sie.
Schönen guten Morgen.
Frau Braun, es ist gemein, 936 Seiten jetzt so kurz abzuhandeln. Aber wie lassen sich die Erkenntnisse über das Kanzleramt am besten zusammenfassen? Also welches neue Licht kann diese Untersuchung des Kanzleramts auf die ersten Jahre und Jahrzehnte der Bundesrepublik werfen?
Ja, es ist vor allem deutlich geworden, welch weiten Weg die Bundesrepublik bis heute zurückgelegt hat hin zur liberalen Demokratie. Und vor allem befremdlich wirken aus heutiger Sicht zwei Dinge. Die Bereitschaft vor allem der Adenauer-Regierung, klandestine Aktionen zu unternehmen, um ihre politischen Ziele durchzusetzen. Dazu gehört etwa die heimliche Zusammenarbeit mit einer rechtsextremen Partei. Dazu gehört aber auch die Finanzierung einer als bunte Illustrierte getarnten Wahlwerbung für die CDU. Also vorne war Sissi drauf, drinnen war Adenauer. Die Regierung hatte damals also ein sehr paternalistisches Verständnis. Man glaubte zu wissen, was das Beste für die Deutschen ist und setzte sich deshalb auch über demokratische Spielregeln hinweg. Und Schlüssel war in beiden Fällen der sogenannte Reptilienfonds, eine Kasse mit Haushaltsmitteln, die solche verdeckten Aktionen finanzierte, ohne dass die Regierung hierüber Rechenschaft ablegen musste. Und das Zweite, was einen heute in der Rückschau irritiert, ist das Ausmaß an Aggressionen gegen die Sozialdemokratie und auch gegen ihnen nahestehende Medien. Also das Kanzleramt und das Presseamt haben sich heftig dagegen gewehrt, etwa eine Journalistenschule an den Standort München zu vergeben, weil man den Geist der Süddeutschen Zeitung fürchtete.
Adenauers Kanzleramtschef Hans Globke, der das Amt 10 Jahre geleitet hat, der gilt ja auch als wahrscheinlich das bekannteste Beispiel für eine personelle Kontinuität in der politischen Verwaltung zwischen NS-Zeit und der frühen Bundesrepublik. Wie sehr waren auch die ersten Jahre oder eben Jahrzehnte im Kanzleramt geprägt durch solche Kontinuitäten?
Naja, das Kanzleramt besaß mit 29% ehemaliger NSDAP-Mitglieder sogar noch eine personell geringere Belastung als die meisten anderen Bundesministerien. Gleichwohl ist es natürlich ein beträchtlicher Personalanteil. Und unsere Studie hat aber gezeigt, dass es gar nicht unbedingt die ehemalige NSDAP-Zugehörigkeit war, die so hemmend auf die Demokratie wirkte. Denn ehemalige Nazi-Parteigänger suchten ja vor allem, diese Tatsache zu kaschieren und sich den neuen Verhältnissen anzupassen. Belastend für die Demokratie waren autoritäre Denkmuster, die sehr tief saßen und zum Teil bis ins Kaiserreich zurückreichten.
Sie haben es schon ein bisschen angedeutet von Konrad Adenauer, sein Verständnis für Pressefreiheit beziehungsweise auch sein Verhältnis zur Opposition. Nicht immer ganz einfach. War das Selbstverständnis von Macht, von Politik damals einfach noch grundlegend anders als heute? Ist das auch was sich aus Ihrer Untersuchung ablesen lässt?
Ja, das würde ich schon sagen. Heute ist der Machtwechsel eine parlamentarische und demokratische Normalität. Und damals erschien er den Beteiligten, vor allem der Adenauer-Regierung, fast schon wie der Untergang des Abendlandes. Die politischen Gräben zwischen Christ und Sozialdemokraten waren einfach unglaublich tief. Und auch die Methoden eines demokratischen Machtwechsels waren zum Teil noch umstritten. Also es gab zum Beispiel 2 Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, einmal von der SPD, einmal von der CDU, bis endlich mal geklärt war Mitte der 70er Jahre, wie die Öffentlichkeitsarbeit einer Regierung innerhalb eines Wahlkampfes aussehen durfte. Das musste mühsam ausverhandelt werden. Und das zeigt, finde ich, dass das hier und heute einfach nicht eine selbstverständliche Entwicklung ist, sondern dass unsere Demokratie etwas historisch Gewordenes ist und auch eben prekär war.
Viele Ämter, viele Behörden haben ihre NS-Vergangenheit in den letzten Jahren schon aufgearbeitet, besonders prominent und viel diskutiert wahrscheinlich ist das Auswärtige Amt. Das hat schon ja vor 15 Jahren eine große Studie vorgelegt. Warum hat das jetzt beim Kanzleramt so lange gedauert?
Ja, das stimmt. Das Auswärtige Amt hat da den Start gemacht und dann gab es ja so eine Art Domino-Effekt und immer mehr Ministerien folgten. Und sowas ganz Schönes aus anfänglicher Skepsis wurde doch immer mehr Aufgeschlossenheit auf Seiten der Behörden. Mittlerweile würde ich sagen, gehört es zum guten Ton, dass die Behörden ihre Vergangenheit aufklären. Und immer häufiger kam der Anstoß, dann ja auch aus den Ministerien selber so eine Forschung anzustoßen. Und beim Bundeskanzleramt war das ein bisschen schwieriger, weil was war da eigentlich die Vorläuferinstitution? Denn das war ja meistens die Kontinuität, die man untersucht hat. Und die NS-Reichskanzlei kann man schwerlich als Vorläufer betrachten. Und so kam der Impuls dann eben eher daraus, dass man sagte, wir haben jetzt so ein breites Panorama gemacht, jetzt müssen wir auch das Kanzleramt als Schlüsselamt einbeziehen. Also ich finde, es ist im Nachhinein durchaus auch von Vorteil, dass das Kanzleramt als besonders wichtige Behörde erst so spät betrachtet wurde, weil wir da natürlich auf einem ganz anderen Niveau einsteigen konnten. Wir hatten die Erfahrungen aus den anderen Behördenforschungen, also die Fakten zum einen, aber auch die Methoden. Man hat doch immer stärker gemerkt, eine reine Nazi-Zählerei kann jetzt nicht das richtige Mittel der Wahl sein, sondern man muss die gesamte politische Kultur innerhalb und außerhalb der Behörden untersuchen.
Welche Rolle spielen jetzt solche historischen Untersuchungen nicht nur im Kanzleramt, auch eben für andere Behörden und Ministerien, für unser heutiges Verständnis von Politik und für das Verständnis, wie unsere Demokratie entstanden und organisiert ist?
Also so eine Untersuchung hat immer auch praktische Folgen. Früher zum Beispiel hingen Porträts der Kanzleramtschefs im Bundeskanzleramt, die hängen da auch immer noch. Aber neben dem Porträt von Hans Globke ist jetzt eine Tafel angebracht, die seine Rolle im Nationalsozialismus erklärt. Aber generell, und dahin zielt ja Ihre Frage, ich finde, der Erkenntniswert zu einer Studie ist, dass es ein bisschen ein Korrektiv gegenüber der Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik ist. Es zeigt einfach, wie die Demokratie doch gegen Widersprüche und auch ja Gegenkräfte entstanden ist. Und man sieht, wo die Gefahren lagen und wie leicht die Dinge auch einen anderen Verlauf hätten nehmen können.
Was lässt sich da möglicherweise dann auch lernen aus dem Umgang früherer Regierungschefs oder früherer Ämter mit der Vergangenheit für die Gegenwart?
Im Grunde genommen ist die Arbeit ja noch nicht abgeschlossen. Also die Behördenforschung hat vieles hervorgebracht, aber beispielsweise viele ehemalige DDR-Ministerien sind noch nicht erforscht, die sind nur in Einzelfällen betrachtet worden. Und was ich sehr, sehr interessant fände, wäre unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten auch nochmal einen Vergleich anzustellen zwischen der Entwicklung in der Bundesrepublik und anderen Demokratien.
Noch Forschungsbedarf vorhanden. Die Historikerin Dr. Jutta Braun war das vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam. Sie gehört zum vierköpfigen Autorinnen- und Autorenteam, das die Geschichte des Kanzleramts erforscht hat. Das Ergebnis der Forschung gibt es in Buchform. Das Kanzleramt, Bundesdeutsche Demokratie und NS-Vergangenheit. Es erschien im Ballstein Verlag und heute gibt es eine offizielle Vorstellung des Bands in der Berliner Staatsbibliothek. Frau Braun, danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen.